Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Sabine Schmidt. Schönen guten Tag. Können wir ab Juni für 9 Euro pro Monat durch Deutschland reisen? Am Freitag soll der Bundesrat darüber abstimmen. Es gibt allerdings Bundesländer, die stellen sich da noch quer. Unter anderem Bayern. Warum? Das erfahren Sie in einer guten Minute. Sie sind jung, einsam und depressiv. Wir haben in Leipzig eine Selbsthilfegruppe besucht, die Menschen unter 35 Jahren hilft. Ein wichtiges Angebot nach 2 Jahren Pandemie. Außerdem blicken wir bei Deutschland heute nach Mecklenburg-Vorpommern. Dort findet gerade ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss statt zur umstrittenen Klimastiftung. Was da genau passiert, wer und was da kritisiert wird, auch darüber sprechen wir gleich in dieser Sendung. Drei Monate lang Bus und Bahn fahren für je 9 Euro pro Monat. Das soll ab Juni in Deutschland erstmal möglich sein. Auf der Homepage der Deutschen Bahn ist das schon groß angekündigt. Ab kommendem Montag soll man die Tickets dort kaufen können. Doch das Gesetz muss noch beschlossen werden. Morgen im Bundestag und viel entscheidender am Freitag im Bundesrat. Aber da hat die Bundesregierung die Rechnung wohl ohne unsere Ministerpräsidenten und Präsidentinnen gemacht, denn die wollen für diese Idee noch mehr Geld aus Berlin. Kommt das nicht, wollen einige Länder das Gesetz am Freitag boykottieren. Ganz vorneweg bei den kritischen Stimmen ist Bayerns Verkehrsminister. Was Christian Bernreiter konkret kritisiert, möchte ich jetzt von unserem Landeskorrespondenten in Bayern, von Michael Watzke, hören.
Na, zum einen geht es, wie Sie schon gesagt haben, ums Geld, wie meistens. Ich habe heute mit Christian Bernreiter, dem bayerischen Verkehrsminister, gesprochen. Er hat seine Meinung in den vergangenen Tagen nicht geändert. Er sagt, das, was der Bund an Kompensation für die Kosten dieses 9-Euro-Tickets anbietet, das reicht nicht. Im O-Ton klingt das bei Christian Bernreiter so.
Der Bund hat etwas angekündigt, mehr aus ideologischen Gründen, wollte ein Angebot machen. Und jetzt will er die Finanzmittel, die will er nicht aufwenden. Das ist ein ganz großes Problem. Wir fordern eine Summe von 5,6 Milliarden und der Bund ist jetzt nur bereit, 3,7 Milliarden zu zahlen. Und da gibt es natürlich jetzt unter den Ländern großen Aufruhr und da stehen eigentlich alle 16 Bundesländer geschlossen.
Sagt Christian Bernreiter, der bayerische Verkehrsminister. Ob die anderen Bundesländer wirklich so geschlossen stehen, ist noch nicht gesagt. Denn tatsächlich haben viele gesagt, das, was der Bund an Geld angeboten hat, das reicht uns nicht, da müssten wir zu viel draufzahlen. Aber es gibt Gespräche gerade. Gesprächsführerin der Bundseite scheint, der Landesseite scheint Anke Rehlinger zu sein aus dem Saarland. Und es gibt durchaus Hinweise darauf, dass die meisten Bundesländer am Ende doch zustimmen werden. Bei Bayern sieht so aus, als könnte es bei der Ablehnung bleiben. Und das hat auch damit zu tun, dass Christian Bernreiter sagt, dieses 9-Euro-Ticket ist schlecht vorbereitet. Es wird möglicherweise zu Chaos an den Bahnhöfen führen, weil zu viele Menschen an den Wochenenden dann dieses Ticket nutzen wollen. Und auch deshalb sieht Bayern dieses Ticket kritisch und wird wahrscheinlich nicht zustimmen.
Sie haben jetzt viel über Christian Bernreiter gesprochen. Sieht das die Opposition in Bayern denn ähnlich?
Also Ludwig Hartmann, der Fraktionschef der Bayerischen Grünen, mit dem ich heute ebenfalls gesprochen habe, sieht das anders. Er sagt, ja, es kann durchaus auch Engpässe geben, aber diese 9-Euro-Ticket-Idee ist einfach zu großartig, um Menschen zum Bahnverkehr zu bringen und zu überzeugen. Es sei auch für Geringverdiener eben eine große Chance, gerade jetzt bei den hohen Spritpreisen. Und er sieht die Ablehnung der bayerischen Staatsregierung folgendermaßen.
Die 5 Landkreise mit dem schlechtesten ÖPV-Angebot in ganz Deutschland liegen alle 5 in Bayern. Die wissen ganz genau, dass mit diesem tollen Angebot von der Bundesebene man in Bayern nicht in allen Regionen gleichermaßen profitieren kann. Und deshalb haben die auch da wirklich ein Herzblut dafür, Bus und Bahn voranzubringen, dort die Preise zu senken, weil sie immer noch bei Mobilität rein vom Auto her denken.
Sagt Ludwig Hartmann, der Fraktionschef der Bayerischen Grünen. Er sagt, Bayern müsse mehr tun, um eben auch die abgehängten Landkreise in Niederbayern, in der Oberpfalz an das ÖPNV-Netz anzuschließen, sodass ÖPNV eine Möglichkeit für Pendler ist. Denn tatsächlich mag das auch ein Grund sein, für die CSU am Ende nicht zuzustimmen, weil es zu viele Wähler in Bayern gibt, die sagen, ich habe von diesem 9-Euro-Ticket eh nichts, weil auch wenn es billig ist, ich kann damit nicht in die Arbeit fahren.
Kann Bayern denn mit seiner angekündigten Blockade das 9-Euro-Ticket überhaupt verhindern?
Dann, wenn genügend andere Bundesländer auch dagegen wären. Aber danach sieht es derzeit nicht aus. Bayern alleine kann dieses Ticket nicht verhindern. Es gab auch, Sie haben es vorher schon erwähnt, andere Bundesländer wie Baden-Württemberg oder Bremen, die noch ein bisschen Bauchgrimmen haben. Aber ich glaube, das ist derzeit der Trend, dass die meisten Bundesländer am Ende zustimmen werden. Und Bayern möglicherweise das einzige oder eines der wenigen Länder ist, das da beim 9-Euro-Ticket nicht zustimmt.
Könnte man Bayern denn noch mit irgendwas überzeugen?
Ich glaube, die Entscheidung ist gefallen. Das war jedenfalls mein Eindruck nach dem Gespräch mit dem bayerischen Verkehrsminister. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Bund diese fehlende Summe, und da geht es ja über 2 Milliarden Euro für alle Bundesländer in Deutschland, dass der Bund dieses Geld noch locker macht. Am Ende werden die Länder etwas draufzahlen müssen. Die meisten werden es akzeptieren, Bayern wohl nicht.
Wird Bayern am Freitag gegen das 9-Euro-Ticket stimmen? Das bleibt abzuwarten. Über die Hintergründe berichtete unser Landeskorrespondent Michael Watzke. Was glauben Sie, was ist das Wichtigste im Leben, um glücklich zu sein? Klar, Gesundheit. Definitiv aber nicht Reichtum, Ruhm und Macht. Die neuesten Erkenntnisse in der Glücksforschung sagen, es sind zwischenmenschliche Beziehungen. Die Wärme, ein Treffen, eine Umarmung. Und was ist in den vergangenen 2 Jahren definitiv zu kurz gekommen? Genau das. Wir sind im Lockdown gewesen, im Homeoffice. Was das mit den Kindern gemacht hat, die nicht zur Schule gehen konnten, das wissen wir. Über die Vereinsamung der Menschen in den Altenheimen haben wir auch immer wieder berichtet. Die Beratungsstellen, die sagen jetzt aber auch, dass sie immer mehr Anfragen von jungen Menschen bekommen, die seit der Pandemie unter Einsamkeit, Ängsten und Depressionen leiden. In Leipzig gibt es deswegen einen offenen Treff für Menschen unter 35 Jahren, der diesen einsamen jungen Menschen hilft und Mut machen möchte. Landeskorrespondent Alexander Moritz war für uns dort.
Am Treffpunkt in einem Leipziger Park ist Alexander der Erste. Dabei ist es ihm nicht leicht gefallen, heute herzukommen.
Ich hatte eher Angst davor. Also ich weiß ja, dass ich auch zu sowas neige, so dass ich mir Dinge schlechter rede.
Alexander hat Depressionen, mehrere Jahre schon. Einmal hat er eine Therapie begonnen, sie aber wieder abgebrochen. Es fällt ihm schwer, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, erzählt er, obwohl er ganz selbstbewusst auftritt.
Man führt ja auch einfach echt selten mit Menschen, die man nicht kennt, Gespräche. Einfach mal so einen Rahmen zu haben, wo man wirklich nicht über die Arbeit, die Uni, die Familie irgendwie darüber spricht. Und einfach so, das war, glaube ich, eher das. Und dann halt gucken, was passiert.
Nach und nach trudeln weitere Interessierte ein. Begrüßt werden sie von Franziska Leas. Sie ist Sozialarbeiterin bei der Stadt Leipzig, zuständig für Selbsthilfegruppen.
Das ist eine Einladung an junge Menschen unter 35, sich über ihre Lebensthemen und auch, sage ich mal, Päckchen, die sie mitbringen, auszutauschen. Also Einsamkeit, Depressionen, Ängste sind so der Brenner, sage ich mal. Und dann natürlich darüber hinaus noch Erkrankungen, Behinderungen, Krisen.
Das Treffen ist keine individuelle Beratung, aber es soll die Hemmschwelle senken, sich bei psychischen Problemen Hilfe zu suchen.
Auch so ein bisschen Selbsthilfegruppen Luft zu schnuppern sozusagen und ein Einsteigerangebot, das ist ein gutes Wort.
Heute sind sie zu siebt, 3 Frauen, 4 Männer, zwischen 20 und Anfang 30. Die meisten sind zum ersten Mal dabei.
Ich freue mich einfach, dass ihr hierher gekommen seid, einfach auch um für euch zu sorgen. Und vor allem mit anderen jungen Leuten, denen es vielleicht ähnlich geht wie euch, in Kontakt zu kommen.
Zu Beginn macht Franziska eine Meditations- und Achtsamkeitsübung. Wir sitzen im Kreis unter einer rauschenden Eiche.
Nochmal tief einatmen, Schultern nach oben und ausatmen, locker lassen, alles loslassen. Nochmal, mach das mal ein paar Mal in deinen eigenen Atemrhythmus.
Und dann fangen alle an zu erzählen, ganz offen. mit Menschen, die sie vorher noch nie getroffen haben. In kleinen Gruppen sollen wir spazieren gehen und reden. Heute haben fast alle ein gemeinsames Thema, Depressionen. Bei einigen ist es nur ein Verdacht, andere, wie Alexander, haben schon eine Diagnose.
Ich habe die letzten 2 Jahre sehr, sehr viel funktioniert. Also zu Hause sein, Arbeit. Das ist auch keine Arbeit, die ich gern gemacht habe, sondern machen musste. Wenn ich dann mal Wochenende hatte, lag ich halt da und konnte nicht mehr. Also ich lag halt zu Hause auf der Couch und war müde und konnte nichts machen für 2, 3 Tage und dann ging der Rhythmus wieder von vorne los.
Inzwischen hat er seinen Job gekündigt, will sich wieder einen Therapieplatz suchen. Auch Katharina, die eigentlich anders heißt, fühlt sich oft niedergeschlagen. Sie überlegt, ihr Studium zu unterbrechen. Zurzeit wartet sie auf das Erstgespräch für eine Psychotherapie.
Aber da war halt auch erstmal die erste Aussage, ja, die Wartezeiten sind so 4 bis 6 Wochen. Es gibt immer jedes Mal so einen kleinen Rückstoß irgendwie einem selber, weil du dir denkst so, okay, jetzt wieder so 4 bis 6 Wochen versuchen irgendwie durchzuhalten oder so. Und dass es halt nicht so eine akute Soforthilfe gibt irgendwie.
Alexander ermutigt sie, dran zu bleiben.
Also ich habe mir auch sehr spät erst im Prinzip eingestanden, dass ich Depressionen habe. Und je länger man es von sich wegschiebt, desto fester wird es. Und desto schwieriger und aufwendiger wird es, das irgendwie wieder aufzuarbeiten. Und ich weiß auch, das ist ein Thema, was mich über viele Jahre noch beschäftigen wird. Ob ich da mal ganz rauskomme, weiß ich nicht.
Psychische Probleme haben zugenommen, beobachtet Sozialarbeiterin Franziska. 2 Jahre Pandemie haben viele Menschen aus ihrem Alltag geschleudert.
Das auf sich alleine gestellt sein, auch teilweise ganz alleine in Quarantäne zu sein, krank zu sein und eben keine sozialen physischen Kontakte zu haben, das ist, glaube ich, für viele Menschen herausfordernd. Und auch Menschen, die vorher dachten, alles easy in meinem Leben und dann plötzlich mit Ängsten, mit Panikattacken und eben auch mit Einsamkeit konfrontiert sind und da jetzt irgendwie auch wieder rauskommen wollen.
Die Beratungsstelle in Leipzig bietet deswegen seit Herbst jeden Monat 2 offene Treffs explizit für Menschen unter 35 an. Die Nachfrage sei groß.
Man merkt es einfach im Beratungsgeschehen. Also wirklich viel mehr junge Leute schreiben E-Mails oder rufen bei uns an. Also es sind jedes Mal neue Leute da.
Nach einer halben Stunde kommen wir wieder zusammen. Das offene Treffen ist nur ein Ansatzpunkt. Eine Therapie ersetzt der Treff nicht. Aber es ist ein erster Schritt auf dem Weg dorthin.
Damit ist schon viel gewonnen, dass man eben selber das Gefühl hat, ich bin damit nicht alleine. Es gibt andere, denen es auch so geht.
Einige tauschen Telefonnummern aus, andere wollen nächstes Mal wiederkommen. Alexander ist noch unentschieden.
Ich kann jetzt immer noch nicht sagen, ob ich wieder herkomme. Das hängt auch davon ab, ob ich wieder eine Arbeit habe nächsten Monat und wenn ja, in welchem Rahmen, ob ich da Zeit habe an dem Mittwoch. Aber im Endeffekt bin ich jetzt ganz froh. Also finde ich gut, dass ich hier gekommen bin.
Seit Wochen wird darüber gestritten, was aus der umstrittenen Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern wird. Anfang vergangenen Jahres wurde sie gegründet, um Klimaprojekte zu unterstützen, aber auch um den Bau der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 abzusichern. 200.000 Euro hat die Stiftung vom Land bekommen und 20 Millionen Euro von der Nord Stream 2 AG. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine hatte der Landtag bereits beschlossen, dass die Stiftung aufgelöst werden soll. Da hatte sich der Vorstand Erwin Sellering aber immer gegen gewehrt. Gestern Nachmittag gab er dann überraschend doch seinen baldigen Rücktritt bekannt. Darüber möchte ich jetzt mit unserer Landeskorrespondentin Silke Hasselmann sprechen. Frau Hasselmann, es war ja schon lange bekannt, dass heute ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingesetzt werden soll, um ganz viele offene und dubiose Fragen zu klären. Glauben Sie, dass da ein Zusammenhang mit der Rücktrittsankündigung von Erwin Sellering besteht?
Ja klar, und zwar ist das Ganze forciert von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Die wollte ganz erkennbar eine öffentlichkeitswirksame Nachricht produzieren, die den Parlamentariern und auch der kritischen Öffentlichkeit vermittelt. Ich sehe die Gründung dieser Stiftung durch das Land Anfang vorigen Jahres heute als Fehler und ich sorge dafür, dass diese Stiftung schnellstmöglich wieder verschwindet. Das Problem ist, dass das nach dem deutschen Stiftungsrecht alles andere als einfach ist und das hat ihr auch ihr SPD-Parteifreund und Politiker politischer Ziehvater Erwin Sellering immer wieder erklärt, der ja den dreiköpfigen ehrenamtlichen Stiftungsvorstand leitet. Sellering bleibt bei seiner Meinung, der Vorstand könne und dürfe die Stiftung nicht auflösen, weil ihr Satzungszweck, nämlich Klima-, Natur- und Umweltschutz in Mecklenburg-Vorpommern zu stärken, überhaupt nicht entfallen sei. Der Vorstand mache sich unter Umständen sogar haftbar gegenüber den Stiftern. Und dann gab es eben den Kompromiss mit dem in Aussicht gestellten Rücktritt Ende September. Bis dahin kann die Ministerpräsidentin einen neuen Vorstand berufen und sich dann an der Auflösung versuchen. Bis dahin, so denke ich, ist Schwesigs Kalkül, hat sie zumindest an dieser Front die ständige öffentliche Debatte erst einmal ja, von der Backe. Und was der Untersuchungsausschuss bringen wird, das kann ihr noch gefährlich genug werden.
Ja, der Untersuchungsausschuss, das ist das Stichwort. Was soll da konkret geklärt werden?
Also er wurde beantragt von den Fraktionen der CDU, von Bündnis 90 Grüne und FDP. Und er soll die Errichtung und die Arbeit der Stiftung für Klima- und Umweltschutz, UMV, wie sie ausführlich heißt, durchleuchten. Diese Stiftung, das muss man wissen, hat einen gemeinwohlorientierten Bereich, der sich eben ausschließlich um Umwelt- und Klimaschutz kümmern soll und dafür auch 20 Millionen Euro von der Nord Stream 2 AG gestiftet erhalten hat. Sie hat aber auch einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb eingerichtet und der kümmerte sich ausdrücklich um die Fertigstellung der rechtsstaatlich genehmigten, aber politisch hoch umstrittenen und USA-sanktionsbedrohten Gaspipeline Nord Stream 2. Und spätestens seit Beginn des Ukraine-Krieges ist diese Stiftung dem Abschuss freigegeben. Und vor allem die SPD mit Manuela Schwesig an der Spitze sieht sich vielen Vorwürfen und Verdächtigungen ausgesetzt. Sie seien willfährige Erfüllungsgehilfen russischer Staatskonzerne gewesen und machen nun nur so viel freiwillig öffentlich, was Journalisten sich erklagen. Deshalb auch die Wahl der Opposition, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzurichten. Das ist das schärfste Schwert der Opposition, weil es auch mit dem Recht auf eine vollständige Akteneinsicht verbunden ist.
Manuela Schwesig war ja schon Ministerpräsidentin, als die Klimastiftung gegründet wurde. Ihr wird ja, Sie haben es schon angesprochen, in dem Zusammenhang Lobbyismus und auch politische Korruption vorgeworfen. Wird sie sich jetzt auch unangenehmen Fragen stellen müssen?
Ja, ganz sicherlich. Es gibt noch keinen Fahrplan. Im Moment diskutiert der Landtag noch über diesen Antrag der sogenannten Jamaika-Opposition hier in Mecklenburg-Vorpommern. Aber es gibt keine Frage, der Untersuchungsausschuss wird eingesetzt werden und sich dann in den nächsten Monaten mit dem Thema befassen. Und wie dann der Fahrplan aussieht, ist natürlich noch nicht klar. Üblicherweise werden die Leute, die die politische Spitzenverantwortung tragen, entweder in Ministerien oder in diesem Fall sogar im Kabinett, wie Ministerpräsidentin Schwesig, ganz am Ende eines Untersuchungsausschusses geladen, weil dann die Parlamentarier bereits über alle möglichen Informationen verfügen und dann nochmal gezielt nachfragen können. Ja, auch Manuela Schwesig wird vorgeladen werden und sich sicher mit unangenehmen Fragen herumschlagen müssen.
In Mecklenburg-Vorpommern hat die Opposition aus CDU, FDP und Grünen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss ins Leben gerufen, der sich ausführlich mit Gründung und Wirken der Klimastiftung befassen soll. Danke für die Informationen. Landeskorrespondentin Silke Hasselmann war das. Ich bin Sabine Schmidt, darf mich verabschieden. Das war die Sendung Deutschland heute. Noch einen angenehmen Nachmittag.